Hallo liebe Tatort Nordwesten Community, heute ist ein außergewöhnlicher Veröffentlichungstag bei uns, denn ausnahmsweise haben wir zwei neue Folgen in unserem Podcast-Feed hochgeladen. Denn ich habe zusammen mit meinem Kollegen Lasse Deppe ein neues Podcast-Projekt für euch. Es heißt Der Schattendealer und darin erzählen wir die Geschichte von David aus Ostfriesland. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da war er noch ein unscheinbarer Student, doch für die Verlockung des schnellen Geldes wird er zu einem Darknet-Drogenhändler. Vielleicht kennt ihr die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. So in der Art, nur noch deutlich spektakulärer. Er wird unter anderem zweimal entführt, stürzt aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock, bricht sich dabei beide Füße und als sei das noch nicht genug, gerät er auch in einen Mordfall. Und trotz alledem tut er alles, um sein Millionengeschäft am Laufen zu halten. In der anderen Episode, die heute bei Tatort Nordwesten online ging, haben Lasse und ich über den Podcast gesprochen, das alles eingeordnet. Ihr bekommt noch weitere Informationen. Wenn du das hier jetzt hörst, dann wirst du nun die erste Folge des Schattendealers hören. Alle weiteren Episoden findest du dann in diesem Podcast-Feed. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, nun genug geredet, viel Spaß mit Folge 1 vom Podcast Der Schattendealer.
James hat dann ausgeholt und erzählt, dass er mich seit Monaten beobachtet hat und dass irgendwer ihn bezahlt hätte, mich umzubringen. Sobald James einmal auf den Flur gegangen ist und ich gehört habe, wie der eine Tür hinter sich geschlossen hat, war für mich halt klar, okay, jetzt muss ich abhauen. Und ich hatte noch in Erinnerung, dass ich gehört hatte, dass die Wohnungstür abgeschlossen war. Hab das Fenster gesehen, geöffnet. Und bin dann aus dem Fenster gestiegen mit einem Bein. Hab mich dann an der Fassade heruntergelassen. Die war schon ein bisschen feucht. Und ich habe irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, da herunter zu klettern. Regenrohr oder ein Fenstersims. Aber da war leider nicht viel zu machen. Und ich habe dann runtergeguckt und es war echt tief. Ja, irgendwann hat meine Kraft nachgelassen und ich bin runtergestürzt. Und habe dann beim Aufprall noch meinen Fuß knacken hören. Und da wusste ich, dass der Fuß auf jeden Fall hin ist, gebrochen. Schmerz habe ich in dem Moment wahrscheinlich gefühlt, ja. Aber ich erinnere mich nicht dran. Ich hatte in dem Moment auch andere Sorgen. Deswegen bin ich einfach aufgestanden und losgelaufen. Mit zwei gebrochenen Füßen.
Das ist David. Er wächst hier bei uns im Nordwesten auf, in einem beschaulichen Dorf in Ostfriesland. Gute Erziehung, unbescholten, ein ganz normaler Student. Doch bevor David aus diesem Fenster im zweiten Stock einer Hamburger Wohnung stürzt, führt er bereits seit 2 Jahren ein Leben im Schatten. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr der Junge von nebenan. Er betreibt einen der erfolgreichsten Darknet-Shops Deutschlands. Er verkauft Drogen im großen Stil. Und er verdient Geld. Eine Menge Geld. Das hier ist die Geschichte eines rasanten Aufstiegs im kriminellen Milieu. Er wird Millionen umsetzen. Er wird entführt. Zweimal. Er wird sich bewaffnen und in einen Mordfall geraten. Die große Frage ist, kann ein Junge aus der Provinz mit all dem durchkommen? Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen den Fällen, einem Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch und in diesem Feed beleuchten wir künftig spektakuläre Kriminalfälle und Recherchen aus unserer Region. Wir starten heute mit unserer ersten großen Serie, Der Schattendealer. Dass wir diese Geschichte heute erzählen können, liegt an einem langen Prozess. Ich habe David oft getroffen, in Hamburg am Ort seines Sturzes, aber auch stundenlang im Studio und darüber hinaus. Wir haben Regeln für dieses Projekt aufgestellt. Wir nennen nur seinen Vornamen und lassen seine Familie komplett außen vor. Das war seine Bedingung und die respektieren wir. Wir verlassen uns aber nicht allein auf Davids Wort. Als Journalisten haben wir alles nachrecherchiert. Uns liegen die Gerichtsakten vor. Wir haben Observationsberichte der Polizei gelesen, Zeugen interviewt und Urteile studiert. Alles, was ihr in diesem Podcast hören werdet, ist belegt. Davids Geschichte ist extrem, aber der Kern dahinter ist aktueller denn je. Wir leben in einer Zeit, in der das Versprechen von schnellem Geld überall lauert. Ob Krypto-Hype, Social-Media-Flexing oder eben das Darknet. Die Möglichkeiten wirken grenzenlos und die Einstiegshürden niedrig. Doch wir zeigen in diesem Podcast, was passiert, wenn man diesen Weg konsequent zu Ende geht. Es ist ein Weg, auf dem man Entscheidungen trifft, die am Ende Leben kosten können. Insgesamt 6 Episoden lang nehmen wir euch mit in Davids Welt. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Wenn ihr nicht warten wollt, mit einem Digital-Abo der Nordwestzeitung könnt ihr jetzt schon alle Folgen am Stück hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt gehen wir zurück an den Anfang, zu einem jungen Mann, der einfach mehr vom Leben wollte. 1,80 Meter groß, dunkle Haare, unauffällig. Wir beginnen dort, wo die Welt noch in Ordnung war. Dublin 2014. Ein Auslandssemester. Ein neues Umfeld, ein anderes Leben. Ein anderer David.
Die Dublin Business School ist ja nicht ganz so imposant wie die Uni, an der ich studiert hatte, aber es war schon alles da. Kleine Räume für bis zu 30 Studenten. Der Campus war auch mitten in der Stadt und aufgeteilt auf verschiedene Gebäude, sodass man zwischen den Vorlesungen auch mal durch die Stadt spazieren musste, um zur nächsten Vorlesung zu gelangen. So ist es auch passiert, dass man öfter um 13 Uhr auf dem Weg zur nächsten Vorlesung halt eine Stunde Zeit hatte und dann in irgendeiner Bar ein Bier getrunken hat, was in Dublin halt auch üblich ist, dass man mittags schon trinkt.
David ist nicht zufällig in Dublin. Er landet hier, weil sein Businessstudium in Hamburg ihm nur diese Möglichkeit lässt. Denn er ist nicht der fleißigste Student. Und so hat er einige Credits, also Leistungspunkte, nicht erreicht. Und als dann im 4. Semester das Auslandssemester ansteht, kann er nur nach Dublin. Doch damit ist er nicht allein. Und viele andere deutsche Studenten aus dem Netzwerk seiner Uni tun es ihm gleich.
Das heißt, alle, ich sag mal, Studenten, die so ein gewisses Motivationsproblem hatten, die nicht eine gewisse Anzahl an Punkten hatten, die hat es nach Dublin verschlagen. Und wie so auch mich.
Und das führt dann dazu, dass
es da halt zu extremen Drogenpartys gekommen sind, weil gerade die Studenten halt dafür prädestiniert sind, so ein bisschen mehr zu feiern und weniger zu lernen.
Dublin ist für David kein Ort für Sorgen. Niemand hier kämpft ums Überleben. Die Menschen um ihn herum kommen aus stabilen Verhältnissen, in der Regel aus gut betuchtem Hause. Genau wie er selbst. Seine Eltern sind Mediziner. Er wächst mit 2 Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester auf. Dublin fühlt sich leicht an. Das Studium ist überschaubar. Die Prüfungen sind einfach. Niemand wird in diesem Semester irgendwo durchfallen. Niemand hier scheint großen Druck zu haben. Es geht ums Dabeisein, das Abenteuer, ums Feiern, ums Ausprobieren. Die Nächte sind lang und David ist unbeschwert.
Neue Erfahrungen, bisschen Leben, einfach Freizeit genießen. Ich habe mir da mehr erlaubt, auch als jetzt in Deutschland, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt nur 6 Monate hier, YOLO, hier probiere ich alles, was ich kann und dann ist damit auch gut. Ne?
Machen wir es kurz. Er kostet diese 6 Monate komplett aus, nimmt alle Partys mit, die sich bieten. Und diese Freiheit und Unbekümmertheit schaukelt sich immer weiter hoch. David will nicht nur dabei sein, er will ausprobieren und er fängt an, sich zu informieren.
Ich habe meinem dortigen Mitbewohner, der auch David hieß, erzählt, dass ich im Internet über Ecstasy erfahren habe und mich da schlau gemacht habe und habe den gefragt, ob er da auch Lust drauf hätte, das zu probieren. Meinte der, ja, lass uns das doch machen und frag doch noch die und die. Die haben vielleicht auch Interesse.
Und dann ist er in der Bücherei auf genau diese 2 Kommilitoninnen zugegangen. Flüstern spricht David sie an.
Hey, wollt ihr vielleicht Ecstasy nehmen? Wir könnten was bestellen. Und die haben sofort gesagt, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Ja.
Auf diese spontane Idee folgt schnell der nächste Schritt.
Und so kam das, dass ich dann bei einem Darknet-Drogendealer namens Shiny Flakes diese Tabletten bestellt hatte. Und dann im gleichen Zug noch ein bisschen Kokain. Und dann haben wir dieses Ecstasy, glaube ich, zu viert in einer Bar mit einem Bier runtergespült und dann einfach abgewartet.
David hält das erste Mal Ecstasy und Kokain in der Hand. Mit der Bestellung macht sich David auch zum ersten Mal strafbar. Es ist sein erster Schritt in der Drogenwelt. Shiny Flakes ist zu diesem Zeitpunkt einer der bekanntesten Drogenshops im Darknet. Betrieben wird der Shop von einem Deutschen, Maximilian Schmidt, der aus seinem Kinderzimmer in Leipzig heraus ein Drogenimperium aufbaut. Jahre später wird seine Geschichte als Netflix-Serie erzählt. How to sell drugs online fast. Als David bei Shiny Flakes bestellt, gab es diese Serie noch nicht. Für David ist es zu diesem Zeitpunkt einfach eine Adresse im Darknet. Und er geht auch ziemlich leichtsinnig an diese Sache heran. Er bestellt seine Drogen auf seinen echten Namen an seine echte Adresse.
Jedes Mal, wenn ich bestellt hatte, das war so aufregend, da habe ich die Tage gezählt, bis der Brief kam. Und dann dachte ich so, kommt da jetzt nur der Brief oder kommt auch die Polizei noch dazu?
Seine Angst ist, wenn der Darknet-Dealer das Porto vergisst oder einen Fehler bei der Verpackung macht, dann wird er sofort festgenommen. Aber abgehalten hat ihn diese Angst nicht.
Aber ich habe das trotzdem gemacht, weil ich halt das Risiko als so gering eingestuft habe, dass sich das dann lohnt.
Seine Neugier auf die Drogen sind groß. Er hat sich vorher eingelesen, welche Reaktion diese Substanzen auslösen können. Wird es bei ihm auch so laufen? Und so kommt es zu seiner ersten Erfahrung damit. Irgendwo in irgendeiner Bar in Dublin.
Wir saßen am Tisch in irgendeiner Ecke. Das war so, ich glaube, im Temple Bar District in Dublin. Ich weiß gar nicht, wie die Bar hieß. Grasshopper oder irgendwie sowas. Und die Bars in Dublin sind halt total uselig, gemütlich eingerichtet, wie so ein Wohnzimmer von einer Nachkriegsoma oder so. Also Holztische, Holzmöbel überall an den Wänden, so noch alte Relikte aus irgendwelchen Zeiten. Ja, sehr gemütlich und schummriges Licht. Und da haben wir die Pillen eingeschmissen. Dann locker eine Dreiviertelstunde gewartet und dann ist immer noch nichts passiert. Und da haben wir schon gedacht, warte mal, sind die vielleicht fake oder so? Aber dann mit einem Mal kam halt dieses Gefühl, Euphorie, die Farben waren so voll intensiv auf einmal. Und dann gucke ich den anderen David an und sag so, spürst du das auch?
Ja, sein Mitbewohner spürt es auch. Es sind keine Fake-Tabletten.
Und dann haben wir angefangen, uns da auf sehr emotionale Weise zu unterhalten, wie ich das lange nicht mehr erlebt habe. Das war eine ziemlich prägende Erfahrung für mich.
Es ist für ihn das erste Mal, dass er mit den beiden Kommilitoninnen, die mit ihm und seinem Mitbewohner in der Bar sind, überhaupt Zeit verbringt. Und dann direkt auf einer Ebene, die man nicht hat, wenn man jemanden gerade erst kennenlernt.
Also waren diese Tabletten quasi so die Brücke, die diese Partyfreundschaft ermöglicht hat, wie die Zigarette, wegen der man rausgeht und sich kennenlernt und mal 5 Minuten unterhält. Der Abend ist dann so verlaufen, dass wir 2-3 Stunden in der Bar verbracht haben, bis die Wirkung auch schon abgeklungen ist. Ja, ich würde es beschreiben als Gefühl, also als Beschleuniger, Katalysator für den Aufbau von emotionalen Bindungen, Beziehungen mit einem großen Nebeneffekt, also einem negativen Nebeneffekt. Also man ist extrem heiß und schwitzt und man merkt das selber gar nicht. Das heißt, alle, die das nicht nehmen, die fragen sich dann, hat er einen Marathon gelaufen, warum schwitzt er so und warum glüht er so und die Pupillen sind total erweitert. Also man ist nicht kompatibel mit Leuten, die das nicht genommen haben.
Was David hier beschreibt, ist seine persönliche Erfahrung. Es soll keine Empfehlung und keine Verharmlosung sein. Der Konsum von Drogen birgt erhebliche gesundheitliche Risiken. Es kann süchtig machen und die Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Das ist uns allen hoffentlich klar. Wenn du selbst mit Drogenproblemen kämpfst, dann findest du Anlaufstellen in den Shownotes. Aber wir sprechen über diesen Moment, weil er wichtig ist. Weil er ein Wendepunkt im Leben von David ist. Für ihn fühlt sich dieser Abend leicht an. Dieser Abend bleibt nicht einmalig, er bleibt nicht folgenlos. Für David ist das kein Absturz, es ist ein Anfang. Denn er weiß auch, wie Kryptowährungen funktionieren. Er weiß, wie man im Netz anonym bleibt und er weiß, wo man bestellt. Was als gemeinsamer Ecstasy-Versuch begann, wird schnell zur Routine. Erst für den engsten Kreis, dann für weitere Kommilitonen, irgendwann für jeden auf dem Campus, der Drogen haben will. David bestellt nicht mehr nur für sich, er organisiert. Plötzlich ist er der gefragte Dealer auf dem Campus. Nicht, weil er es muss, weil er das Geld braucht, sondern weil er es will und es ihm Spaß macht.
Das war super cool für mich. Also ich habe mich sehr wichtig gefühlt, sehr gefragt natürlich. Handy war immer an. Es gab jeden Tag, hatte ich mit Leuten zu tun, musste irgendwas machen. Und dieses, ja, Leute beliefern, dahin fahren, einen Anruf kriegen, hey, hast du mal 50, einen Fuffi, einen Fuchs. Und dann auch das zu organisieren, das abzupacken, auszurechnen, wie viel Gewinn ich da mache und sowas alles. Also diese ganze Organisation dahinter, das hat mir super Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich habe da nichts Negatives bei empfunden, dass ich Leuten jetzt dabei helfe, ihren Abend so zu würzen mit, was weiß ich, Cannabis oder was herum.
Ihm gefällt das Gefühl, eine besondere Rolle in der Gemeinschaft zu haben. David ist nicht mehr einer der vielen unscheinbaren deutschen Studenten an einer irischen Uni. Nicht mehr nur ein weiterer gesichtsloser Partygänger, der die Nächte in Dublin genießt. Er ist derjenige, der entscheidet, was bei der Party nach ein paar Drinks aus der Tasche gezogen wird. Doch das alles bleibt nicht unbemerkt in seiner WG.
Ja, es kamen halt immer wieder Leute und haben Geld mitgebracht und dann... Ja, hatte ich auch eine Feinwaage irgendwie liegen lassen und das war sehr offensichtlich irgendwann und in so einer Fünfer-WG hat man auch nicht so viel Platz, sich zurückzuziehen und dann hat mich da eine Mitbewohnerin mal angesprochen und meinte so, David, ich würde diesen Scheiß würde ich mal lassen, ne? Und ich so, was für ein Scheiß? Du weißt ganz genau, was ich meine, wie ist das mit den Drogen? Und dann war auch für mich klar, so, okay, das wissen mehr Leute, als wissen sollten.
Er merkt, dass zu viele Menschen Bescheid wissen. Aber trotzdem hat er einen Nervenkitzel gefunden, der ihn fasziniert, der ihn nicht mehr loslässt. Er kann und will nicht mehr aufhören damit, auch wenn es gefährlich ist. Und schnell sorgt er deshalb für professionellere Strukturen.
Ich habe tatsächlich dann angefangen, Buchhaltung zu machen. Das hatte ich in der Uni gelernt. Mit Aufwendungen, Ausgaben und Einzahlungen und Erträgen. Die Unterscheidung ist super wichtig, ne? Und das habe ich dann erfasst. Und dann ist rausgekommen, okay, ich mache hier zwar ein bisschen Umsatz und ich bin gefragt, aber so viel Gewinn habe ich da jetzt nicht mitgemacht. Ich glaube, in der ganzen Zeit in Dublin, 6 Monate, da habe ich bestimmt weniger als 200-300 Gramm an Drogen umgesetzt und vielleicht ein paar tausend Euro gemacht, vielleicht 2.000-3.000 Euro. Also es ging eher an dem Spaß an der Sache als um das Geld. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, da bleibt ein bisschen was hängen, so, ne?
Wenige Monate, wenige Kunden, ein bisschen Gewinn. Die Zeit in Dublin geht vorbei. Er zieht wieder nach Deutschland, ebenso wie die anderen deutschen Studenten, die er in Dublin kennenlernt. Seine Kunden, die Kommilitonen und David gehen nun wieder eigene Wege. Sein Netzwerk ballt sich somit nicht mehr auf einen Campus, sondern ist verstreut in ganz Deutschland. Und hier kommt ihm zugute, dass er sich schon früh mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt hat. Er wusste, was es ist, was es kann und welches Potenzial darin steckt. Das alles war für ihn eine Eingangstür ins Darknet.
Das Darknet ist sehr bekannt geworden durch Bitcoin und Bitcoin ist sehr bekannt geworden durch Darknet, weil diese Darknet-Marktplätze waren so der erste richtige Use Case für diese freie Währung. Vorher wurde Bitcoin, glaube ich, nicht so tatsächlich zum Zahlen genutzt, weil man das Potenzial noch nicht gesehen hat. Aber erst mit diesen völlig unregulierten Darknet-Marktplätzen, wo man alles kaufen konnte, was man wollte, haben die Leute realisiert, okay, die Währung hat tatsächlich irgendwie so eine Unantastbarkeit, die es vorher noch nie gegeben hat für eine Währung. Und ich denke, in dem Zusammenhang habe ich das wahrscheinlich mal auf CNBC oder Bloomberg TV oder irgendwie sowas, NTV, gesehen.
David, das habe ich auch in meinen Gesprächen mit ihm wahrgenommen, ist ein hochintelligenter Mensch. Er hat eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe. Er versteht das System schnell. Dublin zeigt uns David als Campus-Dealer. Clever, gefragt, organisiert. Ein irgendwie einzigartiger Typ. Aber woher kommt seine Fähigkeit, Risiken einzuschätzen und Chancen zu nutzen? Was in Dublin sichtbar wird, hat David nicht dort gelernt. Es begann noch mal früher in Ostfriesland, in seiner Schulzeit, wo er jeden Tag 7 Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule fahren musste. Die Wege auf dem Land sind eben weit, er wächst dörflich auf. Ich habe mit jemandem gesprochen, der David lange kannte, bevor es Darknet, Bitcoin oder Dublin gab. Ein ehemaliger Freund, er kennt David aus der Schulzeit, aus gemeinsamen Pokerrunden. Danach haben sie sich aus den Augen verloren. Er kennt also die Drogengeschichte nicht. Wir haben seine Verbindung zu David überprüft, nennen seinen Namen aber bewusst nicht, um die Identität von David zu schützen.
Viele Erinnerungen da an David als einfach sehr besondere Person. Der war irgendwie immer anders als alle anderen sozusagen. Der hatte was eher Geheimnisvolles an sich. Ganz viele wollten immer mit ihm befreundet sein, fanden ihn cool. Das war überhaupt kein Außenseiter im eigentlichen Sinne, obwohl er schon sehr speziell war.
David ist ein Nerd, aber irgendwie in cool. Gut aussehend, intelligent. Er verkörpert Erfolg durch sein gutes Elternhaus, seine Kleidung, aber auch seine Ziele, die er hat.
Ich wollte immer in die Großstadt. Deswegen bin ich auch, sobald ich 18 wurde, sobald ich mein Abi in der Tasche hatte, mit 3,4, glaube ich, also richtig knapp, ich habe echt wenig gelernt, bin ich nach Berlin gezogen. Also es war für mich so glasklar, dass ich in die Großstadt will.
Denn David hat einen Traum. Und den, so glaubt er, kann er sich unmöglich in Ostfriesland erfüllen.
Als ich auf dem Gymnasium war, war tatsächlich meine Ziele vor allem möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen. Also ich habe halt gesehen, dieses 9-to-5, 3 netto im Monat, das wird mich nicht langfristig motivieren.
Und in Davids Kopf ist früh klar, wie er dieses Ziel erreichen will. Mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld verdienen.
Poker hat eine ganz gewaltig große Rolle in seinem Leben eingenommen und der hat ja auch wirklich Geld mitverdient. Auch das Engagement, was er da reingelegt hat, ne? Auch der hat wirklich, wirklich Zeit investiert. Und das war nicht nur ein Hobby, nein. Das war mehr.
Poker soll Davids Leben finanzieren. Das ist sein Ziel. Und daher wird es auch für ihn zu mehr als nur einem Spiel.
Ich glaube, 2004 gab es so eine. Diese Pokerwelle, da ist ja so ein Amerikaner reich geworden damit, weil der ein so ein großes Turnier gewonnen hat. Und dann hatte ein Schulfreund da, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12, 13, gesagt so, ja, ich bin jetzt bei Party-Poker angemeldet und spiele Online-Poker und sowas. Und dann bin ich da so reingerutscht und dann sind wir, ich glaube mit 14, 15 schon, der Bruder von meinem besten Kumpel aus der Schulzeit, der hat dann über seinen Onkel irgendwie eine Pokerrunde in einem Hinterzimmer in Emden organisiert. Und dann konnten wir da mitspielen. So um Geld auch. Das haben wir dann jedes Wochenende gemacht. Und haben Pokerbücher gelesen und diesem schnellen Geld hinterhergejagt. So, ne?
Und so landet David in Pokerrunden in irgendwelchen Bars in Ostfriesland.
So eigentlich nur 30, 40-jährige VW Bandarbeiter und Kickers-Emden-Spieler gepokert haben. Da saßen wir so mit 15 Jahren, 16 Jahren und haben uns dann 400-500 Euro geliehen, immer wenn wir so viel verloren hatten. Und das kam auch immer zurück. Ne? Also und da habe ich auch gelernt, halt mit dem Geld so umzugehen.
David lernt dabei früh eine Lektion fürs Leben. Geld ist nichts Persönliches. Geld hat keine Meinung. Es ist kein Freund und kein Feind. Es ist ein Instrument.
Ich habe mich sehr auch für Geld generell interessiert. Ich habe mich sehr lange damit befasst und ich habe mal irgendwo gehört, dass sehr viele Emotionen da drin stecken für viele und dass es besser ist oder man tut gut daran, wenn man Geld gegenüber so unemotional wie möglich ist. Es ist einfach nur ein Instrument, ein Werkzeug, um ein Ziel zu erreichen.
Geld war nie ein richtiges Thema, sondern das war immer so, es war immer da. Das war gar kein Problem. Das war halt, funktionierte einfach. Aber es war nie so, dass er gesagt hat oder das Thema angesprochen hat, ich brauche irgendwie da Geld für oder ich muss hier noch Geld für verdienen oder noch ein paar Pokerrunden machen, um das irgendwie mir zu erwirtschaften oder ähnliches. Das überhaupt nicht. Und es war auch nicht so, dass er jetzt irgendwie morgens in die Schule gekommen ist, wenn er die Nacht gepokert hatte und gesagt hat, boah, ich habe heute Nacht, keine Ahnung, 1000 Euro gemacht oder sowas. Das war auch so nicht. Ja, es war kein Thema, obwohl es natürlich ein großes Thema war.
David ist kein emotionaler Typ. Sehr analytisch, sehr nüchtern, immer höflich, aber irgendwie auch zurückhaltend, nicht wirklich nahbar. Um in der Pokersprache zu bleiben, er lässt sich nicht so leicht in die Karten gucken. Und das hat er vielleicht auch von seinen Idolen als Jugendlicher gelernt, denn die stammen aus der Pokerszene.
Als ich sehr jung war, 12, 13, habe ich die Videoblogs verfolgt von so Pokerspielern wie diesen Daniel Negreanu. Der hat, glaube ich, mittlerweile 50 Millionen mit Poker, also insgesamt gewonnen, nur an Turnieren. Und der ist, glaube ich, in relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Phil Ivey ist auch so jemand. Die sind auf jeden Fall unter den Top 10 der Welt-Pokerspieler.
David ist immer schick gekleidet, top gemachte Haare, ein sehr gepflegtes Äußeres. David arbeitet an sich. Das war schon während der Schulzeit so. Während andere nach dem Abi erst einmal ankommen wollen im Leben, denkt David schon weiter. Nicht mehr nur spielen, nicht mehr nur ausprobieren, sondern ein System bauen. Nach Dublin beginnt ein neuer Abschnitt. David bekommt ein Praktikum bei einer Bank in Luxemburg. Arbeiten auf der einen Seite der Grenze, wohnen auf der anderen in Deutschland. Tagsüber Anzug, Excel-Listen, Finanzprodukte, abends Laptop, Tor-Browser und eine Idee, die ihn nicht mehr loslässt. Was in Dublin klein angefangen hat, soll jetzt größer werden. Viel größer. David will nicht einfach irgendetwas ausprobieren, er will richtig reich werden. Mit einem Drogenshop. Und was er im Darknet so findet, überrascht ihn. Denn ein Darknet-Marktplatz sieht weniger nach Unterwelt und mehr nach etwas aus, das wir alle kennen.
Ist im Prinzip wie eBay. Also es gibt eine Suchleiste. Man kann entweder nach Verkäufern suchen oder nach Drogen und auch nach Mengen. Und was bei Darknet-Marktplätzen auch sehr wichtig ist, was bei eBay ja eher unüblich ist, das ist, dass man filtern kann nach von wo und nach wo wird versendet. Das ist halt sehr wichtig, um diese Zollschwierigkeiten zu umgehen. Und man hat halt auch, was auch ein Unterschied ist zu eBay, diese Verschlüsselung eingebaut an jeder Stelle. Es ist halt relativ nutzerunfreundlich, würde ich sagen. Also es ist schon eine Einstiegsbarriere. Man muss sich da schon echt reinfuchsen.
David schreckt das nicht ab. Im Gegenteil. Je komplizierter das System, desto weniger Menschen nutzen es. Und desto größer die Chance für diejenigen, die es tun. Das ist sein Gedanke. Und dann sieht David, was möglich ist. Denn zu dieser Zeit fliegt der Darknet-Shop Shiny Flakes auf. Genau der Shop, bei dem auch er schon in Dublin Drogen bestellt hat.
So habe ich davon erfahren, dass es halt was für Mengen einfach jemand, der eigentlich gar keine Mafia-Verbindung hat, keine Verbindung nach Mexiko, gar nichts. Einfach nur ein 17-jähriger, 16-jähriger Typ mit einem Laptop, der kann kiloweise Drogen verkaufen und Millionen verdienen pro Jahr. Und da hat es bei mir so Klick gemacht und da wusste ich, das muss ich machen. Nicht an der Uni, das ist viel zu klein.
Ja. David spricht mit anderen darüber, mit Kommilitonen, mit Freunden. Aber was für ihn nach einer logischen Weiterentwicklung klingt, ist für andere eine rote Linie.
Wollen wir nicht zusammen so einen Darknet-Shop aufmachen für Drogen? Das habe ich mindestens 3 Kollegen gefragt. Und die haben alle mich angeguckt und gesagt, David, das ist viel zu riskant, mache ich nicht mit. Aber viel Glück dir. Ne? Und deswegen war für mich klar, ich muss das alleine machen.
Also macht David das, was er kennt. Er plant, er rechnet, er organisiert. Er behandelt es wie ein Start-up. Nur ohne Impressum und mit wenig Startkapital.
Ich war ja armer Student, hatte nur vielleicht 1000 Euro auf dem Bankkonto und habe mir dann davon alles bestellt. Also 300 Tabletten für 300 Euro insgesamt. und das Equipment für 500-600 Euro. Dann war ich pleite, hatte aber das alles zusammen. Ja, und dann habe ich angefangen, diese Tabletten zu verkaufen für 10, 12 Euro das Stück. Da kann man halt vielleicht schon die Marge erkennen. Einkauf 3 Euro, Verkauf 12.
Er hat im ersten Schritt 300 Tabletten bestellt. Wenn er bei einer Tablette 9 Euro Gewinn macht, sind es bei 300 Einzeltabletten 2700 Euro, wovon nur noch das Porto abgeht.
Ja, und dann habe ich eine Excel-Tabelle angelegt, die halt jeden einzelnen Verkauf aufzeichnet. Die Adresse, Sendungsverfolgungsnummer für Rückfragen, den Gewinn, den Umsatz, Kosten. Und dann konnte ich halt jeden Monat sehen, wie viel alle Verkäufe abgeworfen haben an Gewinn. Und so konnte ich halt monatlich verfolgen, wie auch das gestiegen ist.
Von Beginn an weiß David eins, Vertrauen ist alles. Auch oder gerade im Darknet.
Ja, und Namen muss man sich ausdenken. Ich habe mich dafür anfangs für so eine Pharmafirma entschieden, Pfizer. Allerdings habe ich das dann, während ich das eingetippt habe, direkt die Nachricht bekommen, dass der schon vergeben ist. Also war jemand schneller als ich und dann habe ich halt geguckt, was sind die 5 größten Pharmakonzerne der Welt. Und dann habe ich halt Johnson & Johnson genommen. So ein anderer Riesen-Pharmakonzern. Ich wollte natürlich seriös klingen, deswegen habe ich so einen Namen gewählt. Und nicht, weiß ich nicht, was es dann noch so gab. Pablo Escobar hat sich jemand genannt oder ja, El Chapo oder irgendwie so. Oder das Drogenkartell oder die Mafia. Und da habe ich halt gedacht, okay, das ist ein bisschen unseriös. Ich will ja seriös sein, deswegen nehme ich einen Pharmakonzern. Ja, habe ich Bilder gemacht, Fotos von diesen Tabletten. So kleine blaue Bentley-Logos. Sehr schön. Habe ich dann noch bearbeitet mit Photoshop, dass es schön aussieht.
Der Shop ist online, alles ist vorbereitet. Die Ware liegt da, die Technik steht und David wartet.
So habe ich dann bestimmt eine Woche, nachdem ich dieses Angebot inseriert hatte, nichts gehört.
Eine Woche, keine einzige Bestellung, keine Nachricht, keine Kunden, kein Geld. Zum ersten Mal seit langem funktioniert Davids Plan nicht. Und das frustriert ihn, bis ein Gespräch mit seinem WG-Mitbewohner ihn auf eine Idee bringt.
Der hat mal gesagt so, ja, wie läuft's denn eigentlich bei dir? Und ich sag so, ja, läuft nicht. Also irgendwie bestellt keiner. Der hatte dann gesagt, hast du mal überlegt, irgendwie Bewertungen zu erstellen, ein bisschen Marketing zu machen? Und ich so, hä, wie? Und der so, ja, schreib doch Bewertungen für dich selbst. Also kauf bei dir selbst und gib dir 5 Sterne, dass du halt höher irgendwie gerankt wirst. Das machen Amazon-Händler auch.
Marketing im Darknet. Für David ist es so logisch, dass er es kaum verstehen kann, warum er nicht selbst auf diese Idee gekommen ist. Und so bestellt er bei sich selbst, vergibt Sterne, 5 Sterne, hinterlässt Erfahrungsberichte, seriöser Shop, schnelle Lieferung, gute Ware, gerne wieder.
Und dann habe ich innerhalb von 2 Wochen bestimmt 30 Bewertungen bei mir selbst abgegeben.
Und diese 30 Bewertungen haben ihre Wirkung.
Und dann kam irgendwann, bin ich morgens aufgestanden, habe den Laptop aufgeklappt, lag auf dem Bett. Und dann kam nach dem Einloggen direkt so eine rote 1 neben diesem Einkaufswagen-Symbol, wo für Bestellungen. Und dann habe ich gemerkt, habe ich selber gestern noch eine Bestellung bei mir selber gemacht? Nee, habe ich ja nicht. Habe ich schon bewertet. Und dann ist mir klar geworden, ja, das ist eine erste echte Bestellung. Und das hat mich voll gefreut. Und es waren irgendwie 5 Tabletten nach München oder so. Und die habe ich sofort verpackt und verschickt.
5 Tabletten. 5 Tabletten, die er nach München schickt. Und was David dabei fühlt, ist Euphorie. Aus einem Studenten wird ein Darknet-Händler. Doch was David nicht weiß, schon sehr bald wird es das erste große Problem geben.
Ich habe tatsächlich damit eine Schwelle überschritten.
Der Schattendealer ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Lasse Deppe, Eike Sebastian Ruhr und Bianca von Husen.